Auch heute wollen wir in unserer Predigtreihe über das Lukas-Evangelium Fortsetzung machen und uns, wie Rudi schon sagte, erneut einem sehr herausfordernden Text stellen. Nun, Gottes Wort ist nicht dazu da, uns zu unterhalten, sondern in unserem Leben oder in unser Leben hineinsprechen und unser Leben und unseren Glauben hinterfragen. In einer positiven Art und Weise und dort, wo es notwendig ist, eben auch mal wachrütteln. In den zurückliegenden Wochen und verstärkt in den letzten Tagen kann man bei etlichen Zeitgenossen wahrnehmen, dass sie die immer noch einzuhaltenden Maßnahmen wie Abstand halten, Mundschutz tragen, bei Einkäufen zum Beispiel, nicht mehr ganz so ernst nehmen. Weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch gemacht habt. Einerseits sind die Personen, und das kann man irgendwo verstehen, langsam müde dieser Maßnahmen. Andererseits wiegt man sich vielleicht zu sehr in Sicherheit. Die Fallzahlen sind runtergegangen und das ist ja auch gut so. Und so nach dem Motto, na, mir wird schon nichts passieren. Nun, die Corona-Regeln nicht ernst zu nehmen, kann vielleicht dann für den jeweils anderen, der das an mir erlebt, dass ich die Regeln nicht ernst nehme, ärgerlich sein. Für einen selbst mag es vielleicht gar keine nennenswerten Konsequenzen nach sich ziehen. Ganz anders jedoch ist es beim Ignorieren der Botschaft vom Reich Gottes, dem Evangelium. Wenn wir diese Botschaft ignorieren, wird das gravierende Konsequenzen haben für unser Leben über den Tod hinaus. Und dies lesen wir unter anderem in den Lukas-Texten, die Grundlage unserer momentanen Predigtreihe sind. Und unser heutiger Predigttext steht in Lukas 13, die Verse 1 bis 21. Und wer eine Bibel hier dabei hat, ich sehe schon, die Einzelnen schlagen schon auf und ihr zu Hause seid auch herzlich eingeladen, eure Bibeln zu nehmen, aufzuschlagen und den Text in eurer jeweiligen Übersetzung mitzulesen. Lukas 13, die Verse 1 bis 21. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen: Meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Siloa den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen. Doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte: Schon 3 Jahre komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde keine. Hau ihn um. Warum soll er den Boden noch länger aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge: Es gibt 6 Tage, die euch zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke? Und diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Diese Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in größte Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich über all die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. Dann sagte Jesus: Mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes darstellen? Womit soll ich es vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Jesus fuhr fort: Womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Soweit Gottes lebendiges Wort. Möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Nimm die Botschaft vom Reich Gottes ernst. Mit diesem Wort habe ich diesen Text einmal überschrieben. Die Kurzformulierung der Predigt von Johannes dem Täufer und Jesus passen ebenfalls gut als Überschrift über den heutigen Predigttext und meine 3 folgenden Unterpunkte. Da heißt es nämlich: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, oder das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Mein erster Punkt lautet: echte Umkehr erforderlich. Zurzeit gehen ja manche Menschen auf die Straßen, um gegen die Einschränkungen unserer Grundrechte zu demonstrieren. Gut, dass wir diese Möglichkeit haben, für unsere Rechte einzustehen. Es gibt in Gemeinden Geschwister, die es wichtig fänden, wenn auch die Leitungen, also die Ältestenschaft, dazu aufrufen würden, bei solchen Demonstrationen mitzumachen, als Geschwister. Aber wir haben uns gefragt: Ist das unser Auftrag als Gemeinde Jesu? Geschwister in der Gemeinde zu ermutigen, aufzufordern: Nehmt an diesen Demonstrationen teil. Wir sind zu der Auffassung gekommen, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Zu den Menschenmassen, die bei Jesus waren, kamen wohl noch weitere hinzu. Und sie haben eine Schreckensbotschaft aus Jerusalem mitgebracht. Dort hatte Pilatus einige Galiläer, die als Volksgruppe für ihre rebellische Haltung allgemein bekannt waren, bei ihren Opferhandlungen, also beim Gottesdienst, umbringen lassen. Warum haben sie Jesus das mitgeteilt? Wollten sie vielleicht ihn zu einer politischen Aussage drängen? Musste er nicht Pilatus und damit ganz Rom für dieses Verbrechen brandmarken und die Getöteten als Märtyrer hinstellen? In der Antwort Jesu wird deutlich: Jesus geht es nicht um Politik. Jesus geht es um unser Herz. Jesus geht es nicht um das allgemeine, oberflächliche, sondern um den Einzelnen. Und das wird in unserem Text sehr deutlich. Er kam ja gerade nicht, um ein weltliches Reich aufzurichten, so wie es manche sich damals erhofft hatten. Er ist nicht gekommen, um die Römer rauszuschmeißen und den Thron Davids wieder aufzurichten. Was antwortet er ihnen? Die Getöteten, sagt er, waren nicht schuldiger als andere Galiläer. Jesus tritt mit seiner Antwort auch der damals sehr weit verbreiteten Denkweise entgegen, bei der man immer Leid mit einer konkreten Schuld verband. Also so nach dem Motto, dass diesen Menschen so etwas Schreckliches widerfahren ist, muss ja bedeuten, dass sie etwas ganz Schlimmes vorher getan haben. Übrigens beim Blindgeborenen in Johannes wird das auch deutlich. Da fragen die Jünger Jesus, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind zur Welt gekommen ist. Jesus sagt, weder noch, sondern die Herrlichkeit Gottes soll an ihm geoffenbart werden. Natürlich sagt dieser Text nicht, dass es auch durchaus Zusammenhänge geben kann, und das haben wir vielleicht selber auch schon erlebt. Da, wo wir bewusst sündigen, fügen wir uns auch Leid zu oder eben anderen Menschen. Da ist durchaus ein Zusammenhang. Aber jedes Mal, wenn ein Mensch krank wird, stirbt, einen Unfall hat, gleich zu überlegen, zu spekulieren, Moment mal gerade, dann muss diese Person ja irgendeine besondere Sünde begangen haben, damit ihr das zugefallen ist, das ist falsch. Dem widersetzt sich Jesus in seinem Wort hier deutlich. Doch dann spricht Jesus, und das ist ganz interessant, seine Zuhörer an. Die Menschen, die um ihn herum waren und natürlich auch die Gruppe, die ihn mit dieser Situation konfrontierte. Was sagt er hier? Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso alle umkommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Jesus meint hier durch das Schwert Roms. Die andere Möglichkeit durch das Gerichtshandeln Gottes am Ende der Zeit. Auf jeden Fall macht Jesus deutlich, wenn ihr nicht Buße tut, dann wird es passieren, dass der Tod euch treffen wird und ihr keine Möglichkeit mehr haben wird, umzukehren. Um die Wichtigkeit seiner Botschaft zu betonen, bringt Jesus ein weiteres Beispiel, unaufgefordert. Ein Unglücksgeschehen in Jerusalem, bei dem 18 Menschen starben. Aber auch hier geht es eben nicht um eine besondere Schuldfrage der Getöteten. Sie waren nicht schuldiger als andere Einwohner Jerusalems. Und Jesus macht deutlich, solche Nachrichten, ob von einem Unglück oder von einem Gewaltverbrechen, sollen in uns nicht Neugier wecken und sollen auch uns nicht zu Spekulationen hinreißen lassen, sondern uns in allererster Linie betroffen machen in Bezug auf unseren eigenen Zustand vor Gott. Denn diesem Gott müssen wir uns alle einmal verantworten, ganz egal, ob wir friedlich sterben werden, einschlafen werden und im Reich Gottes aufwachen oder ob wir eine andere Form von Tod erfahren. Unfall, Krankheit, Gewaltverbrechen, möge Gott uns davor bewahren, aber wir wissen es eben nicht. Kehrt um, tut Buße. Das ist nach wie vor der Auftrag der Kirche, ihrer Vertreter und Gemeindeglieder. Nur so werden Menschen dem Gericht Gottes entkommen. Das ist unser Auftrag, immer wieder neu Menschen mit dieser Botschaft zu konfrontieren. Keine angenehme Botschaft, aber wie wir ja schon eben in der Leitung durch Rudi gehört haben, ist das nämlich der Fokus, dass wir Sünder sind, die die Rettung Gottes brauchen und deshalb umkehren müssen, ja nur ein Teil des Evangeliums. Denn wenn wir vom Geist Gottes uns mahnen und zu Gott ziehen lassen und diesem Drängen nachgeben, erleben wir die befreiende Gnade Gottes. In Bezug auf Israel bringt Jesus dann noch ein Gleichnis. Ein Feigenbaum wurde mitten in einem Weinberg gepflanzt. Übrigens, Weinberg sowie Feigenbaum sind beide ein Bild, ein Symbol für Israel. Doch dieser Baum, obwohl er in einem guten Garten stand, brachte keine Frucht. Er war nutzlos, unbrauchbar und hat im Grunde genommen noch wichtige Nährstoffe aus dem Boden genommen, die den Weinstöcken fehlten. Nun und der Besitzer kam und hat immer mal wieder geschaut, ob Früchte da waren. Er fand keine. Und dann sagte er, nee, jetzt ist es Zeit, und sagt dem Gärtner, seinem Angestellten, hau ihn ab. Aber jetzt wird spannend. Was wäre leichter gewesen, dass der Untergebene dem Auftrag einfach nachgekommen wäre? Er ist doch der Chef. Aber er widersetzt sich hier. Gib ihm noch eine Chance. Ein Jahr. Ich will mich um ihn kümmern. Vielleicht gelingt es ja doch, dass er noch Früchte bringt. Wenn nicht, dann magst du ihn umhauen. Ich weiß nicht, mit wie viel Mitgefühl die Menschen aus Jerusalem gekommen waren, die von diesem Galiläa-Massaker berichtet haben. Ob sie wirklich ein Mitgefühl mit diesen Menschen hatten, die umgekommen waren. Der Text sagt das nicht. Aber hier finden wir eine Person, die Mitgefühl hat mit einem Baum. Die Ausleger gehen davon aus, dass dieser Gärtner, der hier erwähnt wird, Jesus ist. Und dieses Gleichnis soll den Leuten um ihn herum deutlich machen, Leute, Gott hat so viel in euch investiert. Sein eigener Sohn ist gekommen und hat sich immer wieder liebevoll euch zugewandt, hat euch zur Umkehr eingeladen, hat Menschen geheilt, von Dämonen befreit und so weiter und so fort. Er hat sich gekümmert, er hat großes Mitgefühl und Engagement bewiesen. Die Geschichte zeigt leider, dass Jesu Ringen um sein Volk nicht viel nutzte. Das Gericht Gottes kam 70 nach Christus durch die Römer über Jerusalem. Und das, was Jesus diesen Menschen vorher sagte, genau das ist so gekommen. Ihr werdet genauso umkommen. Aber wir sprechen ja nicht über Menschen, die vor über 2000 Jahren gelebt haben. Wie ist das mit dir? Wie ist es mit dir, lieber Freund, zu Hause am Bildschirm? Es gibt einen ganz interessanten Text aus dem Römerbrief, den möchte ich gerne einmal lesen. Römer 2, die Verse 4 bis 6. Da schreibt Paulus, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Gottes Gericht wird einmal kommen, das sagt die Schrift sehr deutlich. Aber hier wird eine Zeit beschrieben, die davor liegt und wo wir einfach darauf hingewiesen werden, mit welcher Langmut, mit welcher Liebe, mit welcher Geduld, mit welchem Mitgefühl Gott um die Herzen seiner Menschen wirbt. Seine Güte will uns zur Buße leiten. Nicht sein strenger Zeigefinger, seine Güte. Und wie viel Güte Gottes haben wir in unserem Leben erfahren? Auch wir, die wir heute hier sitzen, denkt mal an die Zeit noch bevor ihr Jesus kennengelernt habt. Die Jahre und teilweise Jahrzehnte davor, wie Gottes Güte über seinem Leben dort schon gewaltet hat. Bis der Tag kam, an dem ihr euer Leben ihm anvertraut habt, umgekehrt seid, Buße getan habt. Und das ist auch die Botschaft für einen jeden, der das noch nicht erlebt hat. Kehr um von deinen falschen Wegen. Bekenne deine Schuld und tu Buße. Aber eine Buße, die echt ist, die erkennbar wird an ihren Früchten. Erinnern wir uns an den Text, den Rudi eben vorgelesen hat, aus Matthäus 3. Johannes der Täufer, der am Jordan steht und die Menschen kommen zu ihm und werden von ihm getauft, indem sie ihre Schuld bekennen. Nicht einfach so, weil das ein tolles Massenerlebnis ist. Ja, meine Schwester lässt sich auch taufen, lasse ich mich auch taufen. Nein, jeder Einzelne wurde darauf aufmerksam gemacht, dass er Schuld hat vor dem heiligen Gott. Und sie bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Und dann kamen unter anderem die Sadduzäer und Pharisäer aus Jerusalem in feierlichem, prunkvollem Ornat. Und was sagt Johannes? Schön, dass ihr auch da seid. Kommt her. Er merkte, sie waren von ihrer Herzenshaltung gar nicht so weit. Sie waren nicht da, um sich taufen zu lassen. Sie waren da, um das zu kritisieren, um das kritisch zu beäugen, was da am Jordan vor sich ging. Ihr Otterngezücht. Tut Buße, die an ihren Früchten erkennbar ist. Hast du so eine Buße schon erlebt, die dann auch sichtbar geworden ist für dich selbst und für andere? Ich glaube, wir sollten Gottes Botschaft ernst nehmen. Es geht hier um eine Verhaltensänderung durch Gesinnesänderung, Metanoia. Es geht nicht darum, das wissen ja oft, gerade in kirchlichen Kreisen, leider wird das verwechselt, dass es nur darum geht, jetzt frommes Verhalten anzutrainieren. Und man lernt sehr schnell, das kann man auch im Elternhaus relativ fix beigebracht werden, was so die Verhaltensmuster sind, wie man sich im Gottesdienst verhält, welche Vokabeln man zu sagen hat, dass man für fromm gehalten wird, dass man die ganz, ganz bösen Sünden lässt und sich bei den anderen möglichst nicht erwischen lässt, aber ansonsten so eine fromme Maske aufzieht. Man hat frommes Verhalten antrainiert oder anerzogen bekommen. Was nützt das denn vor Gott? Nichts. Jesus schaut doch ins Herz. Jesus geht es nicht darum, dass wir wie trainierte fromme Affen durch die Gegend laufen. Er möchte, dass sich an unserem Herzen etwas verändert und dass es dann durch die Gesinnesänderung, eine Verhaltensänderung von innen nach außen geschieht, dass deutlich wird, das, was Rudi auch schon sagte, dass Christus in uns lebt und er aus uns heraus sichtbar wird in unserem Verhalten. Und da, wo wir Schuld auf uns geladen haben, und das wird uns immer wieder passieren, dass wir aber auch dann wissen, wie wir mit dieser Schuld demütig umzugehen haben. Zu sagen, hier bin ich Herr. Das war nicht in Ordnung, was ich heute Morgen gesagt, gedacht, getan habe. Und dass ich zu meinem Bruder, meiner Schwester oder auch zu meinem ungläubigen Nachbarn hingehe und Schuld bekenne, da, wo ich an einem Menschen schuldig geworden bin. Wenn jemand echte Buße tut bzw. getan hat, dann wird sich sein Leben verändern. Und vielleicht gibt es drei Dinge, an denen man das ein Stück weit auch sehen kann, auch für sich selber nochmal nachprüfen kann. Wenn du Buße getan hast, ein Kind Gottes geworden bist, dann ändert sich dein Leben in Bezug zu Gott und seinem Wort. Die Bibel wird dir dann nicht mehr egal sein, sondern du wirst eine Sehnsucht entwickeln, sie zu lesen, darin Gott zu entdecken, seine Liebe, aber auch dich selber zu entdecken, was alles noch an sündigen Dingen in deinem Herzen ist. Und wie Gott mit dir auf dem Weg der Heiligung unterwegs ist. Wenn du Buße getan hast, echte Buße, dann wird sich etwas verändern in Bezug zu deinen Mitmenschen. Du wirst anfangen, sie mit Gottes Augen zu sehen. Du wirst anfangen, sie zu lieben, weil Gott sie liebt. Bei all ihren Fehlern, bei all dem, was man zu Recht auch kritisieren kann. Aber du wirst ein Herz bekommen, was diese Menschen mit dem Herz Gottes sieht. Und vor allen Dingen, du wirst eine andere Sichtweise von dir selber bekommen. Nicht mehr diese Sichtweise der Selbstgerechtigkeit, sondern der Notwendigkeit, die Gnade des Evangeliums jeden Tag aufs Neue zu brauchen. Jeden Tag. Dies sind Bausteine, an denen wir uns alle prüfen können. Haben wir, hast du, lieber Freund, zu Hause bereits echte Buße getan, echte Buße erfahren? Bist du umgekehrt von deinem falschen Weg, der dich von Gott wegführt? Und inwieweit, da sind die Christen mehr angesprochen, kennzeichnet Buße unsere Heiligung? Buße ist ja nicht, auch das ist ein frommes Fehlurteil, Buße ist ja nicht das, was man am Anfang des Lebens ein für alle Mal getan hat. Jesus ist ein für alle Mal am Kreuz gestorben. Amen. Aber die Umkehr, die am Anfang unseres Lebens stand und von der Johannes hier auch gesprochen hat, die ist der erste Schritt. Aber diese Buße, diese Haltung der Buße, dieses Leben der Buße vollzieht sich durch ein Leben der Heiligung hindurch, immer wieder neu. Aus einem dankbaren und staunenden Herzen der Liebe Gottes, dass er mich trotz all dessen liebt, führt, versorgt, angenommen hat, obwohl er genau weiß, was er noch an Arbeit mit mir hat. Und die wird er zumindest mit mir haben, bis ich hier auf dieser Erde die Augen zumachen werde. Echte Umkehr ist erforderlich. Echte Buße ist notwendig. Aber wir kommen zu einem zweiten. Befreiende Gnade ist erfahrbar. Und ich nehme an, die meisten hier in diesem Raum haben das schon erlebt. In ihrem eigenen Leben. Und hier wird eine ganz besondere Geschichte erzählt, auf die wir leider aus Zeitgründen nicht ganz so intensiv eingehen können, wie ich das gerne möchte. Da sollte man eigentlich eine eigene Predigt zu halten, zu dieser Geschichte. Aber ich versuche, einige wesentliche Dinge euch mitzugeben. Die Nachrichtenüberbringer, gehen wir nochmal kurz zu denen zurück, haben ja kein großes Mitgefühl gezeigt. Wohl aber Jesus, der Weingärtner im Gleichnis. Die Anschlussgeschichte bei Lukas, hier in unserem Text, greift diesen Aspekt noch einmal verstärkend auf und unterstreicht damit die Tatsache, dass Gottes Reich mit Jesu Kommen bereits angebrochen war. Wir können uns nämlich sehr gut vorstellen, dass was Lukas hier schreibt, keine Chronologie ist. Also das, was hier mit der Heilung der verkrüppelten Frau am Sabbat geschieht, ist nicht automatisch direkt nach dem Text gekommen, den wir gerade gehört haben. Aber Lukas hat sich etwas dabei gedacht, warum er diese Geschichte genau an dieser Stelle platzierte. Das Reich Gottes ist mit Jesu Kommen bereits angebrochen. Und deshalb war diese Heilung am Sabbat genau das richtige Zeichen. Also, gehen wir kurz in den Text rein. Jesus lehrt in einer Synagoge, das hat er oft gemacht. Und unter den Zuhörern befindet sich auch eine Frau mit einem besonderen Leiden. 18 Jahre litt sie unter einem Geist der Schwäche, einem Geist der Krankheit, je nach Übersetzung, der dazu führte, dass sie körperlich behindert, verkrümmt war, völlig unfähig, sich aufzurichten. Überlegt mal, ich weiß nicht genau, wie das ausgesehen haben muss, aber ich stelle mir das vor, dass sie seit 18 Jahren in dieser Haltung lebte. nicht die Möglichkeit hatte, sich irgendwie aufzurichten. Wie weit komme ich mit meinen Augen? Mein Gesichtsfeld ist sowas von eingeschränkt. Schmerzen, die damit verbunden waren, eine Verkrümmung im ganzen Rückgrat. Furchtbar. Aber was ich von dieser Frau lernen kann, zum ersten Mal, sie ist im Gottesdienst. Das wäre doch eine derjenigen gewesen, die hätte sagen können, das lohnt sich alles sowieso nicht. Ich bleibe zu Hause. Diese mitleidigen Blicke, die sehe ich vielleicht nicht, aber die spüre ich. Die kann ich nicht mehr gebrauchen. Oder die Leute machen schon einen großen Bogen um mich herum. Was soll ich denn in dem Gottesdienst? Hilfe bekomme ich sowieso keine. Nein, ganz im Gegenteil. Sie geht zum Gottesdienst. Und ich nehme an, immer wieder, immer und immer wieder. Steht zumindest nichts im Text, dass sie nur wegen Jesus gekommen ist. Übrigens, sie ist auch nicht auf Jesus zugekommen mit der Bitte, geheilt zu werden. Trotz ihrer Behinderung nimmt sie am Gottesdienst teil. Wow, was für ein Vorbild. Und welche Gründe finden Christen oft, warum sie heute mal nicht zum Gottesdienst gehen müssen? Da finden sich viele Gründe. Jesus nennt sie später, und das ist ganz entscheidend, eine Tochter Abrahams. Das ist das allererste Mal in der Bibel, dass, oder im Neuen Testament zumindest, fürs Alte Testament kann ich mir nicht sprechen, dass eine Frau als Tochter Abrahams genannt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil es geht hier, glaube ich, weniger Jesus um die Abstammung, sondern um die geistliche Haltung. Die geistliche Haltung des Glaubens. So wie Zachäus, die Geschichte kennt ihr alle aus Lukas 19, kommen wir ja später dann auch nochmal irgendwann hin, wo Jesus im Gespräch mit ihn dahin führt, dass Zachäus Buße tut, echte Buße. Und Jesus schon voller Begeisterung sagt, dass er jetzt sein Leben komplett in Ordnung bringen wird, was seine ganzen betrügerischen Dinge auf sich hat und so weiter und so fort. Und was sagt Jesus dann? Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er, Zachäus, ist ein Sohn Abrahams. Menschen beginnen zu glauben, ihre Hoffnung, ihr Vertrauen auf den Gott Israels zu setzen, auf Yahweh zu setzen. Und das war auch die innere Haltung dieser Frau. Und sie war es wert, wie Jesus sagt, losgebunden zu werden. Übrigens, das Wort hier, was Jesus gebraucht, ist das gleiche Wort, was man auch für das Losbinden der Tiere von ihren Flöcken da bezeichnet, um sie zur Tränke zu führen. Das gleiche Wort. Diese Frau erfährt den Anbruch des Reiches Gottes durch die Begegnung mit Jesus. Und ich möchte im Folgenden mein Augenmerk auf Jesus richten, unser Augenmerk auf Jesus richten und 5 kurze Dinge nennen, die wir von Jesus an dieser Stelle lernen können. Jesus sieht diese Frau. Aber er sieht nicht nur eine gekrümmte Frau, sondern er sieht eine Frau, die 18 Jahre zutiefst zu leiden hatte. Er war vertraut mit ihrer Situation. Sie war gebunden letztendlich an eine Art dämonische Macht. Auf jeden Fall gebunden in einer Leitsituation, aus der sie alleine nicht herauskam. Andere kamen, um Jesus zuzuhören. Aber er nimmt sich hier nicht so wichtig. Die Frau war ihm so wertvoll, dass er bereit war, seine Lehrtätigkeit zu unterbrechen, den Gottesdienst zu unterbrechen und ihr, dieser Frau, Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. Und weißt du was? Genauso sieht Jesus dich jetzt hier in diesem Gottesdienst. Jeden Einzelnen von uns. Und er sieht jeden Einzelnen dort zu Hause am Bildschirm. Weißt du, dass Jesus mit deiner Situation vertraut ist? Egal wie verfahren sie ist, egal wie gut du sie vor anderen Menschen versteckst, Jesus hat Augen für dich. Er schaut liebevoll auf dich. Ganz egal, wie deine Herzenshaltung momentan ihm gegenüber aussieht, er schaut dich an mit Augen der Liebe. Dein zweites, er ruft sie zu sich und überschreitet dabei kulturelle und religiöse Grenzen. Männer und Frauen waren in der Synagogengemeinschaft eigentlich getrennt. Jesus durchbricht auch mit Sicherheit jede Schranke, die sich ihm in den Weg stellt, um sich dir zu offenbaren, um dir zu begegnen, um dir in deiner Not zu begegnen. Wir denken, da sind noch die Hürden, das und das und das und das. Für Jesus kein Problem. Ein drittes. Er spricht sie los von ihrer Krankheit. Sie wird frei, weil er, der Sohn Gottes, diese Bindungen kappt, die sie gefangen hielten. Er richtet sie wieder auf, sodass sie Befreiung erlebt. Könnt ihr euch vorstellen? Jesus rührt sie an. Das muss ja alles hier deformiert sein. Das Atmen muss ihr zutiefst schwer gefallen sein in dieser Haltung. Und jetzt richtet Jesus sie auf. Und das erste Mal seit 18 Jahren kann diese Frau wieder befreit durchatmen. Wir alle kennen das Lied, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das ist genau das, was Jesus für einen jeden von uns sich so sehr wünscht. Dass wir nicht dieses billige, dreckige Leben führen, fernab von ihm, sondern das Leben in Fülle, was er zu geben vermag. Befreit von Schuld, befreit von all den Bindungen, die sich in unserem Leben aufgebaut haben mögen. Manchmal sind wir regelrecht gebunden an andere Menschen oder an Verhaltensmuster. Jesus will diese unguten, sündigen Bindungen kappen, wenn wir es zulassen, wenn wir bereit dazu sind. Wenn wir bereit sind, zu ihm zu kommen und Buße zu tun, umzukehren, nicht von Jesus wegzugehen, sondern umzukehren und uns auf ihn einzulassen, seine Rettung in Anspruch zu nehmen. Er legt die Hände auf sie. Mit seiner Berührung kommt das eigentliche Aufrichten ja erst. Aber mit dem Aufrichten, das lesen wir im Text deutlich, das ist wie so eine Treppe. Mit dem Aufrichten kommt die Freude. Und wo das Herz voll ist, da geht der Mund über. Sie preist und lobt Gott. Das ist das Erste, was wir von dieser Frau hören. Einmal richtig durchgeatmet und der nächste Atemstoß gebührt Gott, ihrem Retter, ihrem Schöpfer. Gott löst nicht nur die inneren Bindungen, er löst auch unsere Gefühle. Und wenn unsere Gefühle frei werden, dann wird auch unser Mund gelöst zum Lob der herrlichen Gnade Gottes. Und dann noch ein fünftes. Er stellt sich schützend vor die Frau. Und er wird sich auch schützend vor einen jeden von uns stellen, wenn andere uns angreifen und anklagen. Hier war es ja der Synagogenvorsteher. Formal gesehen hat dieser Mann recht. Die Frau hat 18 Jahre schon darunter gelitten, da kommt es doch auf einen Tag mehr oder weniger auch nicht an, oder? Natürlich hätte man noch einen Tag warten können, einen Termin machen können für den nächsten Tag. Aber merken wir, was Jesus hier anspricht, nämlich die Heuchelei und Herzenshärtigkeit dieses Menschen und vielleicht auch anderer Synagogen-Gottesdienst-Teilnehmer, die eifrig genickt haben mögen, als dieser Mann das ja nicht an Jesus sagte, sondern so in die Menge hineinsprach. 6 Tage kann man arbeiten und am 7. Tag soll man ruhen, ja, soll man eben einen der 6 Tage ausnutzen, um sich heilen zu lassen. Und Jesus sagte, ihr Heuchler, wie macht ihr das denn mit euren Tieren? Jeden Tag, auch am Sabbat, löst ihr eure Rinder, eure was weiß ich, los und führt sie zur Tränke. Und der Sabbat ist genau der geeignetste Tag, um diese Tochter Abrahams loszubinden. Weil der Sabbat nämlich auf ein viel größeres Freimachen hinweist, auf die Befreiung des Volkes Gottes aus der Knechtschaft Israels in der Vergangenheit. Und wir wissen, damals Zukunft, wir wissen rückschauend, auch dies ist im Grunde genommen nur ein Zeichen, was hinweist auf das große Lösungszeichen des Kreuzes, dass Jesus bereit war, sein Leben zu geben, um uns Freiheit zu geben aus unseren sündigen Beziehungen, aber vor allen Dingen aus der Bindung an Sünde generell, an den Teufel und letztendlich sogar an den Tod. Ich glaube, manche von uns sind durch verschiedene Lebensumstände zumindest innerlich gekrümmt und verkümmert. Vielleicht durch Ablehnung von Kindheit an, durch Bitterkeit, die irgendwann mal leicht angefangen hat und denen wir nicht Einhalt geboten haben und die gewachsen ist zu einer starken Pflanze in unserem Herzen. Vielleicht durch Schicksalsschläge oder eben auch durch persönliche Schuld. Aber das muss nicht so bleiben, wie man hier bei dieser Frau sieht. Wann erlebte die Frau Dank und Freude? Wann wurde der Käfig ihrer Gefühle geöffnet? Als sie Jesu Aufforderung, zu ihm zu kommen, nachkam. Als sie sich ihm anvertraute und von ihm berühren ließ. Als er sie aufrichtete, konnte sie beginnen, seine Gnade zu erfahren und befreit zu leben. Und das hat sehr wohl was mit unserem Thema davor zu tun, nämlich mit der Umkehr, mit der Bereitschaft, uns Jesus auszuliefern, echt zu sein vor ihm, ihm Recht zu geben über das, was er über unsere Schuld zu sagen hat, dass wir nämlich schuldige Menschen vor einem heiligen Gott sind. Damit beginnt alles. Aber dann wird die Tür weit geöffnet zu der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dessen Mitgefühl uns ja zu diesem Punkt der Buße geführt und geleitet hat. Ein letztes. Unterschätzte Wirkung verheißen, so habe ich diese beiden kurzen Gleichnisse überschrieben. Dann sagte Jesus, wem ist das Reich Gottes gleich? Womit kann man es vergleichen? Und er bringt 2 kurze Gleichnisse. Anhand 2er Beispiele wiederum, Senfkorn und Sauerteig. Nun, beide haben etwas gemeinsam. Sie sind klein, das Senfkorn sogar sehr klein und damit unscheinbar. Beziehungsweise beim Sauerteig ist es eben so, dass man eine geringfügig kleine Menge braucht für eine große Menge Mehl, um dieses zu durchsäuern. In unserem Text sind ungefähr 22 Liter Mehl gemeint, die hier im Text an halben Sack Mehl stehen. Also beide haben etwas gemeinsam, das Senfkorn wie der Sauerteig. Sind klein, unscheinbar. Aber sie haben an dieser Stelle eine große Verheißung, nämlich da, wo der Bogen zum Reich Gottes gezogen wird. Das Reich Gottes beginnt klein und unscheinbar. Jesu Kommen auf diese Erde, das war nicht spektakulär. Das war tatsächlich unterschätzt. In eine ärmliche Familie, kein richtiges Dach über dem Kopf, mussten sich mit einem Stall zufrieden geben als Kinderbett, eine Futterkrippe. Da war nichts Gewaltiges, Herrliches, Schönes, Großes, Strahlendes für den König aller Könige, sondern es fing alles ganz unscheinbar, gering an. Auch sein Verzicht auf Größe, Ansehen und Macht, während er hier auf dieser Erde lebte. Sicherlich hat er Wunder getan, Zeichen, um sein Volk darauf aufmerksam zu machen, dass es Buße tun soll, dass er tatsächlich der verheißene Messias ist. Aber ansonsten hat er sich zurückgenommen, gering gemacht, gedient, war für die Menschen da. Dann seine Jünger, die Gurkentruppe, 12 Männer. Aber was für Männer? Ängstlich, ein verkappter Terrorist unter ihnen, einer, der das Geld mehr liebte als anderes. Mit dieser Truppe ist doch kein Staat zu machen. Wartet mal ab, hätte man damals sagen müssen. Und dann seine Verkündigung. Jesus hat die Botschaft Johannes des Täufers übernommen. Er hat den Menschen auch gesagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Verpasst es nicht. Natürlich hat er noch mehr gepredigt. Vieles davon ist ja in den Evangelien überliefert. Aber das war im Grunde genommen die Quintessenz. Darauf kam es an. Kehrt um. Nehmt die Botschaft ernst. Und später seine Jünger, nachdem er auferstanden und in den Himmel aufgefahren war. Was war ihre Botschaft? Das Wort vom Kreuz. Eine Botschaft, die verlacht wurde. Eine Botschaft, die links liegen gelassen worden ist. Die ging bei vielen da rein, da raus. Und das war vielleicht noch einer der wenigen schöneren Umgangsformen mit der Botschaft Gottes. Die Menschen wurden ausgelacht, verhaftet, ausgepeitscht, aber sie hielten an dieser Botschaft fest, das Wort vom Kreuz, was im Grunde genommen nur andere Worte sind für die Aussage, Leute, kehrt um. Da ist jemand gekommen, der für eure Schuld gestorben ist, aber ihr müsst umkehren und eure Schuld bekennen, damit ihr die Auswirkungen des Kreuzes Todes Jesus an eurem eigenen Leib erfahren könnt. Nochmal zur Gurkentruppe. Innerhalb von 30 Jahren, sagt man, war der gesamte Mittelmeerraum mit dem Evangelium durchzogen. 30 Jahre. Ohne Internet, ohne Eisenbahn, ohne Flugzeug, ohne Autos. Das Reich Gottes, es fängt klein an. Ein Senfkorn, was ist das? Aber steck's mal in den Boden. Dann wächst ein baumartiger Strauch daraus, dass die Vögel dort ihre Nester drin bauen können. Gewaltig hätte man bei diesem kleinen Senfkorn gar nicht vermutet. Und etwas Sauerteig in eine große Menge Mehl, ordentlich durchgeknetet, und es reicht aus, dass der ganze Teich durchsäuert ist, diese Masse angenommen hat und sich entfaltet. Und diese beiden Bilder nutzt Jesus hier, um deutlich zu machen: Damit kann man das Reich Gottes gut vergleichen. Es fängt unscheinbar an. Es wird, Leute, es wird unterschätzt. Vergesst das nicht. Diese Wirkung ist verheißen im Wort Gottes. Aber die Wirkung, die sie dann entfaltet, das Reich Gottes bis in unsere Zeit hinein, ist gewaltig. Und Gottes Reich wurde während der gesamten Kirchengeschichte immer wieder unterschätzt und auch bekämpft. Doch was einst klein und unscheinbar begann, entfaltete große Wirkung bis in unsere Zeit hinein. Das Spannende ist, auch heute kann Jesus einen einzelnen seiner treuer Nachfolger gebrauchen, um sein Reich weiter wachsen zu lassen. Einen einzigen. Natürlich möchte er uns alle gebrauchen, jeden Einzelnen, aber einer würde bei Jesus schon ausreichen, um etwas Gewaltiges ins Leben zu rufen, da wo er Jesus treu nachfolgt und sich von ihm in Dienst nehmen lässt. Wir beten im Vater unser, dein Reich komme. Und ich glaube, dass wir dabei seine Vollendung im Blick haben. Denn mit Jesus ist das Reich Gottes ja schon längst angebrochen und möchte auch in unserem Leben reiche Frucht entstehen lassen. Aber um daran Anteil haben zu können und einst mit Jesus in seinem Reich zu leben, ist es notwendig, heute die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und ich möchte abschließen mit einem Wort aus Markus, Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nimm diese Botschaft des Königs heute ernst. Verpasse nicht die Gelegenheit zu deiner Rettung. Amen.